Grüß Gott, willkommen zu einer neuen Folge von Dein Thema, Mein Thema. In dem Podcast reden wir über zwei Themen und zwei Empfehlungen fürs Wochenende. Vorstellen tut es ich, Ben, und mein Gast, Max Neo-Kollege Robin.
Hi Ben.
Den Podcast, den es überall zu streamen gibt, wo es Podcasts gibt. Jeden Freitag mit einer frisch neuen Folge und jede Woche mit einem wechselnden Host und einem wechselnden Gast.
Was hast du uns heute mitgebracht, Ben?
Ja, heute habe ich das Thema Namensänderung in Deutschland für uns apparat. Und zwar geht es darum, dass in Deutschland die Namensänderung, naja, nicht das Einfachste ist. Ne? Man braucht erstmal eine Lebensgeschichte, drei Gutachten, eine Opfergabe am Bürgeramt und dann am Ende klappt es eh nicht. Während in anderen Ländern das viel einfacher ist. Das würden wir uns heute genauer angucken.
Ich habe auch schon gehört, dass es in Deutschland ziemlich schwer ist. Kennt viele Leute, die davon erzählt haben. Du meintest jetzt, dass es in anderen Ländern anders aussieht. Kannst du ein Beispiel bringen?
Ja, zum Beispiel in Österreich ist das Ganze viel einfacher geregelt. Da ist seit 2022 viel einfacher umzusetzen, da an sich nur psychische Gründe reichen. Man muss sich halt auch vorstellen, in Deutschland ist das halt, ich sag mal, die sind ein bisschen notorisch dafür, dass das eher alles streng umzusetzen ist.
Bürokratie.
Ja, Bürokratie, ne? Denn ob man es so haben will oder nicht, die Regelung mit der Namensänderung hat sich kaum getan seit 1938.
Es gab ja jetzt aber neulich eine Reform, wenn ich mich richtig erinnere, 2024. Hat das nichts gebracht oder?
Also es hat schon etwas, also wenig gebracht, aber es ist jetzt auch nicht das, auf was wir gehofft haben. Zum einen sind Doppelnamen wieder zurück. Das bedeutet, dass man die Nachnamen beider Elternteile annehmen kann, wenn man sich nicht für einen entscheiden kann. Und dies mit oder ohne Bindestrich. Was auch möglich ist, ist, dass bei der Namensänderung es nun erleichtert wurde, den Nachnamen des anderen Elternteils auch solo anzunehmen. Das sprich, wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter mit deinem Vater geschieden sind, du hast den Nachnamen deines Vaters, ist es viel einfacher, den deiner Mutter zu bekommen.
Wie ist das bei der Regelung für Trans-Personen oder für nicht-binäre Menschen? Da hat sich ja auch was geändert, aber so wie ich das von einigen Leuten in meinem Umfeld gehört habe, ist es immer noch ziemlich schwer.
Ja, was sich da geändert hat, ist, dass Leute, die sich halt nun mal eines anderen Geschlechts gegenüber identifizieren, es nun einfacher haben sollen, dementsprechend auch ihren Namen anzupassen. Zum Beispiel Emilio kann dann Emilia werden. Und ja, das war ja davor nur möglich mit direkter Geschlechtsumwandlung, was jetzt halt auch nur auf Identität zurückzuführen ist.
Genau, da gab es das Transsexuellengesetz vorher und das wurde jetzt vom Selbstbestimmungsgesetz abgelöst. Und das bedeutet jetzt, du musst festlegen, dass du eine andere Geschlechtsidentität hast und dann kannst du einen neuen Namen dazu wählen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss der neue Name auch zur neuen Geschlechtsidentität passen. Irgendwo Sinn ergibt, aber es gibt halt Namen, die nicht klar einem Geschlecht zugeordnet sind oder die auch manchmal für Menschen anderen Geschlechts verwendet werden. Also zum Beispiel Maria gibt es ja ganz oft als zweiten Vornamen oder so für Männer. Und Robin, mein Name, ist ja auch einer, der sowohl männlich, weiblich verwendet werden kann. Also das ist noch ein bisschen uneindeutig.
Ja, also bei Namen jetzt wie Robin oder ich nehme jetzt mal noch ein anderes Beispiel, Sam, die Namen gehen ja eher auf beide Geschlechter zu und dementsprechend könnte man natürlich auch sagen, dass die Änderung eines solchen Namens dann unbegründeter ist, in Anführungsstrichen, weil diese ja nicht ein Geschlecht auszeichnen. Aber wenn wir jetzt, sag ich mal, von einem Paradebeispiel hergehen wie Anastasia, dann ist das ja eindeutig weiblich zugeordnet und es wäre dann dementsprechend halt auch unfair, dann als männlich identifizierendes Individuum diesen Namen dann noch an sich zu haben.
Inwiefern unfair?
Naja, also du hast einen weiblichen Namen, aber identifizierst dich halt als Junge. Und naja, das bringt natürlich Verwirrung und ist halt natürlich auch dementsprechend unfair, weil man denkt dann anders von dir.
Ah, okay. Dass man also den Namen ändern darf, ist was du gut findest. Finde ich auch gut. Mhm. Trotzdem hast du ja jetzt gesagt, die Veränderung oder die Reform, die hilft eigentlich kaum. Was fehlt dir noch?
Ja, was mir fehlt, ist, dass an sich das Namensrecht in Deutschland einfach viel zu steif ist und dass das auf jeden Fall ausgelockert werden sollte in jeglichen Maßen. Denn wenn wir uns mal fragen, was ist denn der Vorname? Ist das einfach nur so eine Art Tonfindung, den wir aussprechen, um dann jemanden zu, aufzurufen? Oder ist das auch mittlerweile ein Teil der Identifikation? So wie wenn ich jetzt meine Haarfarbe ändere, dann tue ich das nicht nur wegen einer anderen Farbe, sondern weil ich mich halt so identifiziere. Mhm. Und dasselbe gilt halt auch für den Namen. Ich meine, in der Hinsicht, wenn es einfach nur ist zur Wiedererkennung, dann kann ich ja auch sagen, okay, dann könnt ihr gleich uns Zahlen geben. Dann wäre ich in dem Fall die 69. Und dann ist es ja auch nichts. Also das wirkt einfach viel zu, wenn wir jetzt mal nach dem Konzept gehen, ja, die Eltern bestimmen, wie du heißt, so, dann denke ich mir, wer hat das denn jetzt eigentlich definiert, hä? So, und ja, und ich finde, es braucht keinen besonderen Grund, seinen Namen zu ändern. Wenn ich sage, er gefällt mir nicht wirklich und ich jetzt auch nicht irgendeinen Blödsinn draus mache, sondern ich ändere ihn einmal, dann sollte das auch Grund genug sein. Da muss ich jetzt nicht zu irgendeinem Therapeuten gehen und sagen, ich habe die schlimmste Geschichte aller Zeiten erlebt, der Name gefällt zu mir nicht, der passt nicht zu mir, nicht meine Identität, und das ist es dann.
Okay, aber man könnte ja jetzt, also Namen haben ja tatsächlich einen Zweck. Klar, sie sind auch ein Teil von der Identifikation, aber sie müssen ja irgendwie einen eindeutig identifizieren lassen können. Man muss die Person wiederfinden können. Es kann ja sonst sein, ich weiß nicht, jemand Kriminelles ändert seinen Namen, der gesucht wird. Da schützen ja die strengen Regeln vor Chaos, oder?
Ja, natürlich. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass das in jeglicher Hinsicht keine negativen Aspekte hat. Aber da muss man sich halt auch fragen, wenn der Name das Einzige ist, was eine Person jetzt identifizieren kann, ist das vielleicht ein bisschen schlecht? Weil es gibt halt auch noch so viele andere Daten über eine Person, die eine identifizieren können, ne? Zum Beispiel wurde mal überlegt, und hoffentlich ist es auch in Planung, eine Identifikationsnummer zu Leuten zuzuordnen, die dann halt die komplett identifiziert. Und wenn man jetzt sagt, dass es gar nicht möglich ist, dann frage ich mich, ja gut, wie haben es denn andere Länder geschafft, die eigentlich ähnlich sind wie wir, wie zum Beispiel Österreich, Schweden, USA und England, dies umzusetzen?
Was haben die genau gemacht in den anderen Ländern?
Genau, also zum Beispiel in Österreich ist es seit 2022 einfacher, den Namen an sich zu ändern, den Vornamen. Den darf man dann einmal ändern und psychische Gründe reichen aus. Ja, und wenn man sich jetzt zum Beispiel England anschaut, da braucht man nicht mal eine Begründung, um den Namen zu ändern. Und in Schweden, da ist es sehr modern, da kann man den Namen sogar mehrmals ändern.
Krass, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es in anderen Ländern so leicht geht. Für mich war das irgendwie, ja, vielleicht in diesem deutschen Bürokratiegedanken, sage ich mal, in dem ich gefangen war, eigentlich ganz klar, dass das was ist, was man nur ändern kann, wenn man wirklich krasse Gründe hat. Ja, ich denke mal, man muss halt schauen, dass es genug Regeln gibt, dass das nicht dauerhaft ausgenutzt wird, aber du sagtest ja, in Österreich war es, glaube ich, ist dann nur eine Änderung erlaubt.
Das ist korrekt.
Genau, dann hätte man ja, glaube ich, ja schon mal weniger, ich sag mal, Chaos, oder dass das ausgenutzt wird. Und ich denke, da wir in Deutschland sind, wird das ja immer noch, man muss zum Amt gehen und die haben dann wieder nur 2 Stunden in der Woche offen gefühlt. Das heißt, es ist immer noch ein Aufwand. Also ich glaube, das wird trotzdem nicht jeder machen.
Aufwendig ist es auf alle Fälle. Selbst wenn das jetzt klappt und man einen Antrag gestellt hat, der genehmigt wurde, muss man halt auch immer noch bedenken, dass es sehr viel Zeit und auch mehrere 100 Euro kostet.
Oh, okay, krass. Das habe ich gar nicht gedacht, dass es so teuer ist.
Ja, ich sag mal, das generell grundlegende Problem ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht mal, dass man jetzt wirklich der Meinung ist, dass eine Namensänderung, dass man das halt nicht darf, sondern ich glaube einfach, das Thema hat noch einfach zu wenig Aufmerksamkeit in Deutschland, dass da wirklich viel unternommen würde. Und wenn man jetzt mal sich die Politik, vor allem die Bürokratie da anschaut, die machen halt nur, was nötig ist, priorisieren halt anderes Zeug. Und Deutschland ist halt leider ein chaotisches Land, was einen Ordnungskomplex hat. und deswegen könnte es dementsprechend noch dauern. Aber deswegen ist es umso wichtig, dass das halt durch die Medien ein bisschen durchgeht, damit halt mehr Leute davon gehört haben und dann dementsprechend auch was machen können.
Ich finde es auch irgendwo verständlich, dass das Thema aktuell keine so hohe Priorität hat, weil wir eben in einer Krisenzeit sind, würde ich sagen, und es richtig viele Sachen gibt, um die man sich kümmern muss. Trotzdem glaube ich, wir haben ja gehört, wie das in anderen Ländern ist, ich glaube gar nicht, dass der Aufwand so groß ist, wenn der Wille da ist.
Da bin ich auch der Meinung.
Okay, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass man sowas, wie es zum Beispiel in Österreich gemacht wird, wo das begrenzt ist auf einmal, dass das eigentlich eine sinnvolle Sache ist, nur die Aufmerksamkeit fehlt.
Ja, man sollte jetzt natürlich auch nicht den Vogel abschießen und sagen, dass wir es vielleicht ein bisschen ähnlich wie in der USA machen, dass man jetzt x-billige Male seinen Namen ändern kann, von Rodolphus bis zu Margon. aber dass man halt zumindest einmal seinen Namen ändern könnte in seinem Leben, das ist meiner Meinung nach schon obligatorisch.
Und du hast scheinbar auch eine Menge kreativer Ideen dafür.
Oh, das ist erst der Anfang, du. Wir können das Alphabet durchgehen und du liegst dann am Boden. Ja, apropos am Boden liegen, das tat ich, als ich die letzte Aussage von Friedrich Merz bezüglich dem Social-Media-Verbot gesehen habe, was übrigens unser nächstes Thema sein wird.
Ja, ganz genau, das habe ich mitgebracht. Social-Media-Verbot ist eine Sache, die schon seit einigen Jahren diskutiert wird und jetzt aber immer mehr. Ja, ich denke, uns ist allen klar, die Bildschirmzeit von der gesamten Bevölkerung, aber auch von Kindern und Jugendlichen gerade steigt. Kinder und Jugendliche verbringen Stunden pro Tag auf TikTok, Instagram und Co. Man kann das jetzt gut oder schlecht halten. Es gibt aber auf jeden Fall negative Folgen, die unbestritten sind. Also es gibt eine Gefahr, dass man wirklich danach süchtig wird. Es ist für viele Kinder und Jugendliche eine psychische Belastung, genauso aber übrigens auch für Erwachsene. Es gibt viel Druck, sich zu vergleichen und so weiter. Ich denke, das ist was, was wir auch alle irgendwo kennen.
Ja, auf jeden Fall. Man verliert irgendwie den Drang zur Realität. Es ist aber auch generell total ungesund, wenn man sich da mit irgendwelchen Modeln vergleicht. Und wenn man jetzt halt irgendwie einen Pickel im Gesicht hat, dann dreht man durch, weil jetzt irgendwie das übertrieben gepielte Gesicht, was man da auf seiner Insta-Story hat, von irgendeiner 20-Jährigen nicht besitzt.
Ja, genau so ist es. Und das ist einer der Gründe von ziemlich vielen, weshalb jetzt auch in der Politik immer mehr darüber diskutiert wird, ob man Social Media für Minderjährige irgendwie einschränken oder sogar verbieten sollte. Ja, und das, was du gehört hast von Friedrich Merz, ist jetzt das Allerneueste in dieser Diskussion. Er findet auch, dass Kinder und Jugendliche zu viel Zeit verbringen auf Social Media und möchte, dass es da auf jeden Fall Verbote gibt, obwohl er eigentlich gegen Verbote ist. Er sieht eine Grenze vielleicht ungefähr bei 16 Jahren. Es gibt solche Verbote inzwischen auch schon in anderen Ländern, an denen man sich zum Beispiel orientieren kann. Gerade Australien war da eine Zeit lang ziemlich in den Medien und ist da ein recht strenges Beispiel, weil die Social Media Accounts von unter 16-Jährigen einfach gelöscht oder anderweitig eingeschränkt wurden und die Plattformen Alterskontrollen durchführen mussten.
Ja, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Was sind denn die Social Media Apps, die davon betroffen sind, wenn ich fragen kann?
Ich sag mal, die Klassiker, also TikTok auf jeden Fall, weil es einfach eine hohe Suchtwirkung hat, aber auch Instagram, wo wir wahrscheinlich so einen Vergleichsdruck haben, viel Schönheitsideale, weil es ja bildbasiert ist, wie du es vorhin angesprochen hast, Snapchat, auch Facebook, was jetzt vielleicht bei den Jüngeren nicht mehr so relevant ist, aber es ist auch ein Teil von Social Media. Ja, und irgendwie in die Richtung möchte Merz auch gehen. So, du hast jetzt vorhin gesagt, du warst auf dem Boden, als du das gehört hast. Was hat dich denn genau an der Aussage so geärgert?
Ja, ich würde einfach sagen, den absolut banalen Vergleich, den er gebracht hat. Denn, ich zitiere, wenn wir Social Media für Kinder völlig freigeben, können wir auch in der Grundschule Alkohol ausgeben. Ja, die Aussage ist auf jeden Fall eine Aussage, das kann man zu der Aussage sagen. Ja, was hältst du denn davon?
Ja, ich habe das auch mitbekommen. Das war auch das, was mich so ein bisschen geschockt hat, weil der Vergleich hinkt schon an ganz, ganz vielen Stellen. Ja, prinzipiell kann man natürlich über ein Social-Media-Verbot diskutieren, wenn man das möchte. Aber der Vergleich mit Alkohol ist einfach völlig unangebracht, weil auf Alkohol kann man, das ist eine Substanz, die kann man zu sich nehmen oder die kann man nicht zu sich nehmen. Und wenn man die nicht zu sich nimmt, dann kann man sich freuen, weil man kriegt nicht lauter Gesundheitsschäden, was sonst passiert, wenn man Alkohol trinkt. Bei Social Media dagegen ist es so, dass es, wie es schon im Namen ist, sind es Medien. Da werden Informationen verbreitet, das ist relevant für uns. Selbst wenn man Social Media nicht zum Beispiel für den Job verwendet, was es ja auch gibt, hat man ein Recht darauf, Informationen zu bekommen. Das ist ein grundgesetzliches Recht, die Informationszugangsfreiheit. Und da kann man nicht einfach sagen, wir cutten das jetzt völlig raus. Bei Alkohol dagegen schon.
Ja, bin ich ebenfalls der Meinung. Social Media sind einfach Teil unseres Lebens, ob man es mag oder nicht. Und es kommt dann halt letztendlich auf, den Weg an, wie man es verwendet. Ne, wenn es jetzt ein Suchtfaktor ist, wenn man sein Leben damit komplett zumüllt, natürlich ist es dann schlecht. Da brauchen wir nichts sagen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, die positiven Seiten davon sieht, dann kann man es auch dem Hinsicht Kinder beibringen, weil sie werden es brauchen, wenn sie erwachsen sind, höchstwahrscheinlich. Oder sollten zumindest damit vertraut sein. Sie sollten nicht sagen, ach, wie geht das? Und dann passiert dies und das. Und nochmal zurückzukommen mit dem Alkohol, ja gut, dann können wir auch gleich sagen, ja, warum tun wir den Kindern denn kein Autofahren beibringen? Ich meine, vielleicht liegt es ja daran, dass Alkohol vielleicht auch dem Wachstum schaden kann oder etlichen anderen Formen.
Ich glaube, über das Zitat müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Das ist klar, dass das einfach so auch nicht angebracht ist, finde ich. Ansonsten muss ich aber ehrlich sagen, habe ich mir auch gedacht, ja, ein Social-Media-Verbot ist es, was es vielleicht braucht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe bei sozialen Medien inzwischen eine riesige Gefahr und habe auch das Gefühl, die können ja unsere Demokratie ernsthaft bedrohen und man muss da irgendwas machen. Oder siehst du es anders?
Ja, natürlich. Also, kennst du ja Fake News, die gibt's ja überall, ne? Und das ist halt auch gefährlich, vor allem bei Kindern, weil die glauben halt nun mal vieles, ne? Aber deswegen sage ich ja auch, dass man einfach alles den Kindern viel besser beibringen sollte. Dass halt nicht alles, was im Internet steht, auch stimmen muss. Dass jeder quasi das nutzen kann. Und dass dann halt auch natürlich viel dabei rauskommt. Es erfordert halt einfach an, ja, in der Hinsicht Bildung von Social Media, dass
Medienkompetenz.
Ja, genau, Medienkompetenz, dass die Kinder einfach wissen, womit sie es hier zu tun haben.
Genau, dass man eben sich darüber bewusst ist, was es für Gefahren gibt und was es für Chancen gibt, wie man Social Media also richtig einsetzt. Da ist mir aber eine Sache noch ganz wichtig, und zwar hast du jetzt gesagt Kinder und Jugendliche. Und es stimmt, dass Kinder und Jugendliche sicher ziemlich anfällig sind, aber um ehrlich zu sein, das trifft auch auf andere Altersgruppen zu. Jeder ist irgendwo anfällig für Social Media. Das Konzept davon ist, wir wollen möglichst krasse Sachen zeigen auf Social Media, die Konzerne, damit wir möglichst lange auf sozialen Medien bleiben. Und da ist niemand vor sicher. Das heißt, jeder sollte da irgendwo mehr gebildet werden. Und das ist nicht was, was man nur auf Jugendliche abschieben sollte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt ja jetzt auch viele Leute, die sagen, hey, wir Kinder und Jugendliche, wir erkennen zum Beispiel KI-generierte Sachen viel besser, während hier ja Mama und Papa da keine Ahnung haben und mir immer irgendeinen AI-Slop hinhalten und denken, das sei echt.
Ja gut, das kann natürlich sein, weil am Ende des Tages muss man auch sagen, diese Jugendlichen haben dann wahrscheinlich auch viel mehr damit zu tun gehabt, waren viel da eher vertraut. Und das spricht ja halt auch zu den Vorteilen, dass sie halt einfach viel mehr in diese, ich sage mal, neue Generation aufwachsen.
Ja, und die Chance nimmt man ihnen ja irgendwo, wenn man ein Social-Media-Verbot ja durchsetzen würde. Trotzdem, ich habe es schon angesprochen, darauf würde ich gerne noch eingehen, ist das ja in Australien tatsächlich durchgesetzt worden. Und da gibt es jetzt die ersten Ergebnisse, wie das denn ankam und wie das durchgesetzt wurde. Und tatsächlich wurden wirklich richtig viele, ich glaube sogar ein paar Millionen Accounts gelöscht. Aber ich habe auch gehört, da gab es ein interessantes Interview mit einem australischen Lehrer, der gesagt hat, ja, die meisten Kinder lachen eigentlich drüber, weil jeder weiß, wie man dieses Social-Media-Verbot umgehen kann. Trotzdem hat er die Hoffnung, dass sich das Social-Media-Verbot insofern durchsetzt, als dass dann vielleicht in einer Generation oder so weniger Jugendliche soziale Medien nutzen. Und da hat sich auch oft gezeigt, dass Jugendliche auch in wissenschaftlichen Studien, wenn sie eine Zeit lang kein Social Media verwendet haben, dass es ihnen dann danach besser ging. Und ein paar sogar gesagt haben, sie wollen das jetzt dauerhaft machen.
Ja, auf jeden Fall. In der Hinsicht muss ich dem recht geben, Social Media, das, du kannst ein Verbot aufstellen. Es ist gesetzlich natürlich illegal, aber wir wissen alle, das wird nichts. In der Hinsicht, das ist vielleicht übertrieben, aber so eine Art Junior-Schwarzmarkt wird dann entstehen, wo man dann das Social Media auf jeden Fall nutzt. Das ist vielleicht sowas wie mit illegalen Streamen. Das ist sowas wie mit, ja gut, ich will nicht weiter drauf eingehen. Und dass das auf jeden Fall nichts wird, ist klar. Man versucht, die Dinge zu umgehen. Aber natürlich gibt es dann Regulationen. Es wird schwieriger sein, für Menschen da Zugriff zu haben. Und also für die Jugendlichen. Und dementsprechend werden die dann halt auch weniger darauf zugreifen, weil es dann in der Hinsicht zu anstrengend ist für zu wenig. Und da suchen sie halt natürlich nach nach Alternativen, die Aktivität beanspruchen.
Ja, in Australien wurde sogar Kindern und Jugendlichen geraten, sucht euch ein anderes Hobby. Also fangt was Neues an, vielleicht was mit Bewegung oder so, keine Ahnung. Und prinzipiell, ja, würde ich sagen, ist eine gute Sache. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass man die Verantwortung nicht nur auf Kinder und Jugendliche schieben sollte. Man sieht also, man kann darüber diskutieren, und für mich ist wichtig, dass man einen Mittelweg findet zwischen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor dieser großen Gefahr, gerade besonders jungen Kindern, und gleichzeitig aber auch, na, wie du es angesprochen hast, eine Medienkompetenz. Und da möchte jetzt die Politik in Deutschland auch ansetzen, und es gibt verschiedene Vorschläge. Friedrich Merz hat eben gesagt, die Altersgrenze sollte bei 16 liegen. Und die SPD hat gesagt, sie möchten ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige, was also nochmal, ja, dann eher die Jüngeren trifft, und insofern vielleicht eher in, ja, eine richtige Richtung geht, finde ich, weil durchaus Wert darauf gelegt, dass Jugendliche damit umgehen können, nur eben zu junge Kinder nicht mit Social Media in Berührung kommen. Was hältst du davon?
Ja, also am Ende der Sippe würde ich halt sagen, dass ein Verbot in der Hinsicht, außer man tut es richtig radikalisieren, nichts bringt. Wenn es einen Wille gibt, dann gibt es auch einen Weg. Und so ist es halt auch für Kinder. Natürlich, ich finde es besser, wenn man, sag ich mal, ein Verbot aufstellt für, 14, also für Kinder, die unter 14 sind, als unter 16. Mhm. Weil als ich 16 war, da war ich, ja, da war es schon ein bisschen her, als ich aus den Windeln gekommen bin. Aber was ich finde, wäre ein guter Vorschlag ist, wenn man einfach die Außenwelt attraktiver macht. Anstatt das eine krass zu verbieten, muss man sagen, ey, das andere ist doch viel besser. Okay. Und das ist halt leider auch oft so der Fall, dass du gar nicht mal wirklich weißt, was du machen sollst, weil wenn du nicht in der Social Media unterwegs bist, dann bist du ein Außenseiter. Wenn ich jetzt kein Instagram, Snapchat habe ich nicht, aber Instagram, YouTube, Twitter, was weiß ich, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich in der Ecke sitzen und da wäre gar nichts. Ich meine, ihr müsst ja mal durch die S-Bahn gehen, da ist jeder am Handy. Das ist ja wirklich krass. Und wenn da einmal jemand kommt, der das gar nicht kennt, der denkt sich, was? Und und ich finde, wenn man da einfach das anfängt zu pfeilen, dann tut der Mensch sich halt einfach als Sozialtier zeigen und ich sage jetzt mal mitmachen mit dem, was dann ist und dementsprechend sich den anderen Leuten anpassen und dann ist vielleicht wieder rausgehen besser, als wenn ich jetzt irgendwie rumscroll.
Ja, das ist eine spannende Perspektive, die Außenwelt attraktiver machen. Erinnert mich auch noch was aus dem Interview mit dem australischen Lehrer, wo es nämlich hieß, dass die Schülerinnen und Schüler dann gemerkt haben, sie wollen eigentlich gar nicht unbedingt auf Social Media sein, aber weil alle anderen da sind, sind sie eben auch dort unterwegs, weil das ein sozialer Treffpunkt ist. Und das hat zwei Facetten. Zum einen ist es ein Gruppenzwang, den man nicht unbedingt braucht. Und die Schülerinnen und Schüler haben zumindest einige tatsächlich gehofft, dass die jüngere Generation durch das Verbot diesen Druck nicht mehr so spürt. Auf der anderen Seite hat der Lehrer selbst, der queer ist, gesagt, für ihn haben Social Media eine große Rolle gespielt, weil sie ihm ermöglicht haben, sich überhaupt zu vernetzen, also als Minderheit Leute zu finden, mit denen man in Kontakt treten kann.
Ja, am Ende des Tages ist der Mittelweg das Wichtigste. Wenn man jetzt einfach sagt, Social Media sind auf jeden Fall schlecht, das geht nicht, das ist Quatsch, das wissen wir. Es gibt Vorteile, man kann sich vernetzen, man kann Dinge über sich posten, das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber man soll es jetzt halt dementsprechend deswegen ja auch nicht komplett abschaffen, nur weil es jetzt Dinge hat wie, oh, da bin ich zu sehr am Bildschirm, oh, das ist doch voll schlecht.
Also ich denke, wir können zusammenfassen, Medienkompetenz, total wichtiger Punkt. Vielleicht auch ein Verbot für Kinder oder zumindest da einen Schutz. Das ist was, worüber man auf jeden Fall diskutieren sollte. Aber keine Bevormundung im Sinne von ein Verbot für alle Minderjährigen oder so. Eine Facette ist mir aber noch sehr, sehr wichtig. Über die wird nämlich leider ziemlich wenig diskutiert. Und zwar sagen jetzt manche Leute, hey, die Politik ist schuld daran, dass sie die Kinder und Jugendlichen einschränkt. Manche sagen, die Kinder und Jugendlichen sind irgendwie irgendwelche Brainrot-Zombies geworden durch Social Media. Aber da werden sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Aber eigentlich sind die Leute, die dahinter stecken, ja letztlich die Konzerne, die die sozialen Medien kontrollieren. Und ich will die nicht per se verteufeln, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt auch positive Aspekte von Social Media. Aber trotzdem sind sie in der Verantwortung für das, was mit ihren Plattformen oder auf ihren Plattformen geschieht. Und sie verdienen damit ja auch eine ganz schöne Menge Geld. Und das wäre für mich eigentlich das Allerwichtigste, dass man hier die großen Konzerne zur Verantwortung zieht.
Da bin ich ebenfalls der Meinung. Letztendlich sind Social Media nur Instrumente und die großen Konzerne nutzen halt die Instrumente, zum Negativen. Ich meine, natürlich tun sie, ich sag's mal, Brainrot-Zombies generieren, weil das ist halt einfach gestellter Content, meist KI generiert und generiert halt sehr viel Klicks für wenig Aufwand.
Genau, das ist auch letztlich das, was die Konzerne ja wollen. Wir haben ja nicht das Ziel, uns eine möglichst schöne Zeit zu schenken, sondern das Ziel ist ja letztlich, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Plattform zieht, um möglichst viel Macht und Werbeeinnahmen generieren zu können.
Genau, es geht einfach nur darum, die Reize des Menschen gut ausstudiert zu haben und dementsprechend dann halt mit Content darauf zu reagieren.
War echt spannend, mit dir darüber zu diskutieren und ich glaube, man hat gemerkt, dass es ein ziemlich umfangreiches Thema ist. Also da könnte man auch noch 3 Stunden weiter diskutieren. Ich hoffe, das passiert auch, weil das ist einfach wichtig, in der Politik, in der Gesellschaft, ihr da draußen, über solche Themen zu diskutieren. Ja, das war jetzt eigentlich schon fast ein Tipp fürs Wochenende oder für eure nächste Woche. Aber ich habe auch noch was anderes mitgenommen, wo man dann mal ein bisschen abschalten kann von diesem ganzen, doch ziemlich schweren Content, mit dem man sich sonst so beschäftigen muss. Und zwar Musik. Ich habe mit meinen Kollegen hier in der Redaktion gequatscht und ich habe einen Urlaubstag beantragt. Ja, das darf ich mir auch erlauben. Und dann hat meine Kollegin Barbara gesagt, sie möchte das auch am gleichen Tag haben. Und warum? Weil wir beide aufs gleiche Konzert gehen. Wir haben es erst überhaupt nicht gecheckt und kannten uns auch noch nicht so lange. Und dann haben wir festgestellt, hey, wir gehen beide aufs gleiche Konzert. Und zwar zu Motionless in White. Das ist für all die Leute, die richtig Bock auf Metal oder Metalcore haben. Also ein bisschen was Härteres. Ich glaube, man kann doch trotzdem ganz gut dazu entspannen, wenn man auf sowas steht. Das Konzert ist am Dienstag, den 24.02. Aber auch ansonsten kann man natürlich mal auf Spotify oder sonst wo, überall da, wo es auch unseren Podcast gibt, einmal reinhören. Meine große Empfehlung.
Ja, fertig sind wir noch nicht. Ich habe ebenfalls eine Empfehlung. Wir sprachen ja auf Brainrot und ich bin der Meinung, wenn ihr wirklich einen altmodischen Brainrot einmal euch geben wollt, den ich meiner Meinung nach auch ziemlich befürworte, dann schaut euch auf jeden Fall die Serie an, eine schrecklich nette Familie. Bestimmt könnt ihr eure Eltern fragen, sie haben es bestimmt auch gefeiert, aber auch euch jüngeren Leuten. Ich empfehle euch das definitiv ans Herz. Es ist eine der witzigsten Serien meiner Meinung nach und sie ist ziemlich underrated, finde ich, heutzutage. Es ist erstaunlich, wie wenige sie nicht kennen. Na gut, erstaunlich nicht. Sie ist ja ziemlich alt, aber
ich kenne sie auch nicht.
Ja, dann kann ich sie auch empfehlen am Wochenende.
Notiert. Ja,
der El Bundy mit seinen 4 Touchdowns in einem Spiel. Das sollte dir auf jeden Fall geben. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der Folge Dein Thema, mein Thema. Vergiss nicht, dass jeden Freitag eine Folge läuft mit einem neuen Host. Gerne könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auch eine Bewertung dementsprechend dalassen. Ich bedanke mich.
Ich mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Auf Wiedersehen.
Ciao.